Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer Stunde mit der Schauspielerin Jutta Speidel. Wobei, wenn ich Schauspielerin sage, sie zuckt noch nicht, aber ich habe selber gedacht, das ist eigentlich ein bisschen kurz gegriffen, weil man kennt sie zwar aus Film und Fernsehen und das über viele, viele Jahre, aber das ist natürlich noch nicht alles. Sie hat vor 27 Jahren den Verein Horizont e.V. gegründet. Das ist ein Verein für wohnungslose Mütter und mit ihren Kindern. Inzwischen plant sie das dritte Haus in München. Und außerdem schreibt Jutta Speidel Bücher. Gerade hat sie einen Roman veröffentlicht, Amaryllis. Also haben wir eine Menge zu reden und deswegen bin ich froh, dass Sie ins Studio gekommen sind. Schönen guten Morgen, Frau Speidel.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Im Roman lese ich Worte, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Trak, Febre und Ranzeflattere.
Sie wissen, was es bedeutet. Ranzeflattere.
Was bedeuten die?
Ja, ich kann es jetzt auf Deutsch sagen. Lampenfieber.
Lampenfieber.
Ja.
Sie stehen seit über 55 Jahren vor der Kamera. Kennen Sie Lampenfieber?
Natürlich, und ich kenne es vor allen Dingen vom Theater. Ne? Ich bin ja auch eine Theaterschauspielerin und habe sehr früh angefangen, Theater zu spielen und habe immer mit dieser Aufregung, ich habe immer gedacht, so, das ist jetzt wie wenn du eine Flasche Champagner getrunken hast. Alles flattert, es flattert.
Also
in
ist
dir.
Das eigentlich das bessere Wort,
und
oder?
Ranzeflatter ist eigentlich total, das ist ein Schweizer Wort und ich habe es gegoogelt, ich bin sehr schweizaffin, weil ich da auch sehr, sehr viel Zeit verbracht habe und dachte mir, Ranzeflattere, das ist ein wahnsinniges Wort, das passt viel besser. Trak kann ich gar nicht einschätzen, Febre ist okay.
Es hört sich nur nach Zittern an, finde ich, ne?
Ja, es ist... Lampenfieber kann eine positive Sache sein und es kann eigentlich auch einen ziemlich lähmen.
Also heute wird es Sie nicht leben und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sie Lampenfieber haben von mir. Von dieser Sendung brauchen Sie auch nichts zu haben. Jutta Speidel hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, Schauspielerin, Autorin und Vorsitzende von Horizont e.V., eine der, glaube ich, meistbeschäftigsten Schauspielerinnen in Deutschland, oder? Sie ziehen den Mund, wissen Sie nicht?
Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich freue mich immer, wenn ich eine gute Rolle kriege.
Auf jeden Fall kennen wir Sie aus Kinofilmen, aus Fernsehfilmen, aus Serien zum Beispiel. Ich habe ein paar, weil ich die so unterschiedlich fand. Schwester Lotte. In Um Himmels Willen.
Das war die letzte, ja.
Ja, genau. Das ist eine Schwester, die aber auch Fußball spielen kann, Auto repariert. Das fand ich ganz witzig. Als Margot in Alle meine Töchter, einfühlsame Haushälterin, Ersatzmutter. Und das letzte jetzt, was ich jedenfalls wahrgenommen habe, als fiese Firmenpatriarchin in Tage, die es nie gab. Sehr unterschiedliche Charaktere, die sie da machen. Aber meist selbstbewusst und eine Frau, die so auf eigenen Füßen steht und ein bisschen unkonventionell ist. Ist das... Ist das auch Jutta Speidel vor der Kamera? Also hinter der Kamera so?
Wahrscheinlich habe ich die Ausstrahlung und ich denke, ich bin ganz patent, ja. Und ich bin autark, das ist richtig. Mhm.
Ist das was Ihnen gegeben ist oder ist das farb erarbeitet?
Ich weiß es nicht. Ich denke, mein Vater, der hatte keinen Sohn und deswegen hat er mich gebraucht als Tochter und deswegen kann ich auch Teppichböden verlegen. Aber ich habe trotz alledem auch eine sehr große künstlerische Seite und die ist sensibel und scheu und ja? Auch ganz anders. Ja, das glaubt man bei mir immer nicht.
Das scheu, glaube ich, tatsächlich. Also, wenn man sie, man kann ja die Rollen nicht für die Person nehmen, das ist ja schon klar. Aber so das Auftreten über diese vielen Jahrzehnte, was sie brauchen, also auch immer wieder in Interviews und trotzdem würden sie sagen, scheu.
Ja, es heißt ja nicht, dass ich, in Italienisch gibt es Timido, also dieses, das ist eine schöne Bezeichnung für etwas, dass jemand einfach in seiner Höflichkeit sich auch zurückzieht oder zurücknimmt und die anderen blablabla lässt. Das kann ich auch. Wenn ich gerade Lust dazu habe, kann ich sehr impulsiv und sehr direkt sein, aber ich kann eben auch, und das bin ich sehr viel, auch einfach da sein und
beobachten
und hören. Und so entsteht auch ein Buch. Es entsteht nicht durchs Plappern, sondern es entsteht durchs Zuhören und Zuschauen und in sich aufnehmen.
Und dann müssen Sie vieles natürlich als Schauspielerin eben wiedergeben. Sie stehen vor der Kamera, seit Sie 15 waren. Haben Sie Erinnerungen an die erste Rolle?
Ja, selbstverständlich, weil ich ganz oft danach gefragt wurde. Ich war, Statistin. Ich habe ja, also das war ja gar keine Rolle, es war Statistin und ich habe eben in dieser Schulklasse hinter meinem Jugendschwarm Hansi Kraus gesessen und dachte mir, wenn ich so selbstbewusst war ich oder sagen wir mal einfach so überzeugt, dass das darf ich alles. Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das verboten ist. Ich habe mich immer wieder umgesetzt, bis ich endlich hinter ihm saß. In dieser Besetzung, ja, von dieser Schulklasse.
Sich tatsächlich an den Rand gemacht.
Ich habe mich 5-mal umgesetzt. Immer wenn der Aufnahmeleiter weggeguckt hat, habe ich mich woanders hingesetzt. Und so saß ich dann hinter ihm und war immer im Bild. Und das wollte ich ja. Das war ja der Grund, warum ich das gemacht habe.
Also Sie wollten nicht ihn kennenlernen?
Doch, natürlich. Aber so konnte ich ihm sehr nahe sein und ich war auch dazu noch im Bild und habe gehofft, man entdeckt mich. Und das ist gelungen.
Was man da auch getan hat, genau. Die ersten Filme waren so Teenager, Schulgeschichten, Streiche. Wenn ich sage harmloses Kino der 70er Jahre in Deutschland, ist das...
Beleidigen? Absolut richtig. Wir waren ja auch Schulkinder. Also wir standen ja unter dem Jugendgesetz. Und ich hatte aber sehr früh einen Konstantin-Filmvertrag. Und der ging über 3 Jahre. Und der hat natürlich mir etwas beschert, was so junge Kinder oder Jugendliche nicht bekommen. Ich habe im ersten Jahr im Monat 500 D-Mark verdient, im zweiten 750 und dann 1000.
Also. Und was das, hat das
war
mit
unglaublich.
Ihnen gemacht?
Ja, eine Unabhängigkeit. Und als ich so, und ich war ja so furchtbar grottenschlecht in der Schule. Und dann musste ich aus dem Gymnasium, weil sie mich auch rausgeschmissen hatten, und musste eine Privatschule bezahlen. Und ich konnte das. Mein Vater sagte, das ist deine Schuld, das musst du dann schon alleine.
Dann haben Sie also der Schauspielerei Ihre Privatschule bezahlt?
Ich habe meine Schauspielschule und meine Privatschule bezahlt. Und das konnte ich damit. Und das war eine Unabhängigkeit, die zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben.
Sind Sie da reingestolpert, also in diese finanzielle Unabhängigkeit? Oder war das, also eben klang es ja so, als ob Sie da schon ein bisschen strategisch dann auch vorgegangen sind?
Ich wollte das machen, ich wollte diesen Beruf haben, ja.
Auch als Beruf damals schon?
Ja,
das war
unbedingt.
Also viel mehr als ein Hobby?
Unbedingt, das war ganz klar, seit ich denken kann, seit ich 4 oder 5 bin, wollte ich auf die Bühne.
Seit Sie 4 oder 5 sind, haben die Eltern das befördert?
Sagen wir mal so, meine Mutter hat mich ins Ballett geschickt, was also keine gute Idee war, weil ich da gänzlich unbegabt war. Aber ich habe da einen Auftritt gehabt und damit war es auch das. Und dann habe ich Gräfin Maritza gesehen und da fuhr also diese Charibarabasch auf einem Schiff, was beleuchtet war, mit einer Federboa um den Hals. In den Hafen und stieg an so einem langen Railing dann runter und da standen lauter Lakaien und jubelten ihr zu. Und da dachte ich mir, bingo, das ist es, das ist das, was ich will.
Eigentlich brauchen wir hier jetzt gerade eine Kamera.
Dahin habe ich jetzt nicht geschafft.
Naja, wer weiß, das kommt ja noch vielleicht.
Nein, das kommt nicht
mehr. Das kommt nicht mehr, okay. Aber ich habe gerade gesagt, eigentlich brauchen wir hier eine Kamera, weil Sie diese Rollen jetzt alle mitspielen. Also alles, was Sie mir vorspielen, da spielen Sie tatsächlich mit. 1979, da habe ich Sie wahrgenommen. Da war ich eigentlich auch noch viel zu jung, glaube ich, für den Film. Naja, viel zu jung, nicht 14.
Fleisch wahrscheinlich.
Fleisch, ne? Genau. Ja. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also ich habe den jetzt nochmal gesehen und dieser Moment, wo sie da über diese Felder laufen vor dem Krankenwagen weg. Also es geht um einen Organhandel. Ein junges Paar ist in Amerika und wird da von Organjägern gejagt.
Genau. Und ihn kidnappen sie und sie versucht ihn zu finden und tut das auch. Ja. Und macht das mit Hilfe eines Truckfahrers, der dann auch auf ihrer Seite ist und der Fleisch abgeben muss im Schlachthof von New York. Und der Film sagt, das Codewort war Fleisch für Dr. Jackson. Und das waren, ja, Nieren.
Kennen Sie noch ganz genau? Das war ja ein Film, der hob sich total raus, ne? Wurde
absolut,
in Amerika gedreht.
Weil Rainer Erler einfach ein absoluter Futurist war. Der hat immer so viele Dinge vorausgedacht. Er ist jetzt gestorben im Dezember letzten Jahres, ja. November. War ein ganz, ganz großer Regisseur. Ich hatte das große Glück, mit ihm nicht nur befreundet zu sein, ein Leben lang, sondern auch eben 4 Filme mit ihm zu machen. Und das war, oder in 4 Filmen mitzuspielen.
War Ihnen da schon klar, was das für ein Film ist? Also, dass dieser Film wirklich...
Ja, natürlich.
Und auch so ein heißes Eisen ja anfasst, ne?
Ja, absolut. Zeit, aber wir fanden das ja total wichtig. Das war ja doch Grund, warum er es gemacht hat.
Was muss eine Rolle haben, damit Sie sie annehmen? Oder damit Sie
muss auf alle Fälle anders sein, als ich selbst bin.
Ja.
Weil das interessiert mich gar nicht. Mich selbst zu spielen, ich weiß auch nicht, wann ich das gemacht habe. Ich versuche auch immer, den Charakter der Person, die ich angeboten bekomme, zu erforschen, indem ich ihr eine Vergangenheit gebe.
Und für sich ausdenken, auch, die Geschichte, die dahinter steht.
Die bespreche ich schon auch mit dem Regisseur oder mit dem Autoren. Aber das ist für mich ganz wichtig. Und je mehr Macken sie hat, desto schöner ist das. Und wenn sie böse ist, wie die böse Bertha in der Teil, die es nicht gibt, dann ist es ein Fest.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie eine Lieblingsrolle? Unter den vielen, vielen gibt es sowas?
Ich gebe eigentlich jeder Rolle so viel Fleisch und so viel von mir, dass ich sage, ganz wenig Rollen in meinem Leben haben mich nicht befriedigt. Vielleicht hatte ich auch ein großes Glück, dass man wirklich für mich Rollen geschrieben hat.
Das ist schön, wenn Sie das so sagen. Ne? Wir haben eben, bevor das Mikro hier anging, haben wir über dieses Schubladendenken bei uns in Deutschland gesprochen. Und da haben Sie zu mir gesagt, man hat mir ganz vieles überhaupt gar nicht zugetraut. Das ist mein Leben lang irgendwie nicht. Ich bin immer ins Boulevard eingeteilt worden, sozusagen, von den Feuilletons. Also, hat Sie das eigentlich beleidigt?
Also jetzt sage ich mal, ja. Ja, ich mag gern erkannt werden. Ich habe auch nichts gegen Kritik, aber ich mag erkannt werden. Und unterschätzt werden mag ich einfach nicht. Aber es hat ja auch manchmal Vorteile, wenn man unterschätzt wird, dann hat man den großen Aha-Effekt im Nachhinein.
Und kann sich über die anderen amüsieren, genau. Wie Sie das sicherlich auch tun. Jutta Speidel, auf jeden Fall eine Schauspielerin, die unglaublich bekannt ist, überall erkannt wird und die ihre Bekanntheit nutzt. Wir wollen ein ganz anderes Thema jetzt vielleicht auch nur antippen. Ich weiß gar nicht, ob man es so richtig auserzählen kann, weil es so viele Facetten auf jeden Fall beinhaltet. Sie sind Gründerin und Vorsitzende von Horizont e.V. Das ist ein Verein, der kümmert sich um Mütter und Kinder, die wohnungslos sind. Das ist ja eine Gruppe, wenn man an Obdachlose denkt, an die man eigentlich gar nicht denkt. Wie sind Sie auf diese Gruppe gekommen?
Genau, aus diesem Grund. Man hat sie übersehen und das ist jetzt ja mittlerweile fast 30 Jahre her, dass ich auf diesen Missstand, ich muss immer Missstand sagen, gestoßen bin. Und das auch noch in einer Stadt wie München, wo du also sowas gar nicht vermutest. Und auch ich war erstaunt, weil ich hatte nie ein Kind, was alleine rumlief, in einem Park oder in einem Wald gesehen. Aber wo waren die untergebracht und mit wem haben sie zusammengelebt? Und das kristallisierte sich eben in meiner Recherche und ich habe 2 Jahre lang durch ganz Deutschland mir alles angeguckt.
Wie sind Sie auf das Thema überhaupt gekommen? Hat sie irgendjemand
durch Zufall, ich bin in eine Pension gegangen, weil unser Wohnmobil, unser Maskenmobil blieb auf der Strecke liegen und wir waren in der Akademiestraße in München und das ist eine sehr vornehme Straße, wo die Kunstakademie ist und da war eine Pension und da hat dann unser Aufnahmeleiter geklingelt, ob man ein Zimmer haben könnte. Es war eines frei, das war nicht sehr viel größer wie dieses Studio und da waren dann an jeder Wand 2 bis 3 Betten gestanden, in der Mitte so ein klappriger Stuhl, ja. Und die Wände waren schimmelig, es muffelte und es war gruselig und irgendwann mal musste ich auf die Toilette, habe die Toilette gesucht, da standen dann Schlangen an. Dann habe ich mir gedacht, ach, dann hole ich mir jetzt in der Cafeterie hole ich mir jetzt einen Kaffee, den gab es aber auch nicht, nur einen Automaten, einen abgeranzten. Und dann habe ich einfach Bewohner, die dort rumgelaufen sind, weil es ist alles dort rumgelaufen. Kinder, Frauen, Jung, Alt, Männer, Betrunkene, Nüchtern, also alles war da drinnen. Und da habe ich gesagt, was ist das für eine Pension? Was ist das? Und sagen sie, Obdachlosenpension. Und da habe ich gedacht, so, das geht ja überhaupt nicht. Das war die Initialzündung.
Haben sie die Kinder da eben gesehen, die dort leben.
Und dann hat auch der Biss, das war eine Obdachlosenzeitung, die hat darüber geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, so, da guckt keiner hin in ganz Deutschland nicht. Es wird von der Gesellschaft und von den Medien absolut und vor allen Dingen von der Politik absolut negiert und nicht wirklich zum Thema gemacht. Das mache jetzt ich. Und das habe ich mir, wenn ich mir dann sowas vornehme, da bin ich dann schon ganz schön stur.
Ich glaube, eine gewisse Sturheit braucht sie da auch. Also, weil wie fängt man denn sowas an? Inzwischen haben sie 2 Häuser
für Frauen. Wir bauen
das dritte. Und sie bauen das dritte in München.
Ja, wie fängt man das an? Learning by doing.
Also wirklich. Einrennen?
Ja, ganz viele. Also erstmal, das erste Ding, was ich machen musste, war eine Satzung. Ich hatte in meinem Leben noch nicht gehört, was eine Satzung ist.
Also wenn man einen Verein gründet.
Also das ist, ja. Und was das alles für Reglements ist und was da man da alles bedarf. Also es war wirklich ein, über viele, viele Jahre ein absolutes Lernen. Und ich hatte das Glück, dass ich dann erstens mal mit unserem Oberbürgermeister, den ich, Christian Ude, der damals Oberbürgermeister war und der ein alter Freund meiner Familie ist und er kennt mich wahnsinnig lange, den habe ich halt einfach auch gefragt. Und dann hat er mit dem Sozialreferenten Frieda Graffet, die beiden Herren saßen dann im Rathaus vor mir und haben mich mal erzählen lassen und haben sich so ihre Gedanken gemacht. Aber ich muss sagen, auch der Widerstand, der mir von Seiten der Stadt kam, und der kam gewaltig, hat mich eigentlich nur stärker gemacht und mehr darin bestätigt, dass ich es machen muss, weil ich muss aufmerksam machen auf diese Situation. Mhm. Und heute kann ich sagen, das Konzept, was wir ausgearbeitet haben und immer wieder neu anpassen und unabhängig sind und kein Dachverband über uns haben, wir sind unsere eigener Träger, hat so viele Nachahmer gefunden, dass sich wirklich was bewegt hat auf diesem Gebiet.
Was ist denn das Konzept? Also ich kann mir ja vorstellen, also Obdachlosigkeit, also kurzfristige Unterkunft, aber es geht wahrscheinlich darüber hinaus.
Ja, das ist nicht nur das Dach, es geht vor allen Dingen um das Konzept, weil diese Menschen sind ja traumatisiert, die sind kommen fast alle aus Gewaltbeziehungen, also 98% steckt Gewalt, häusliche Gewalt dahinter, und in vielen Momenten ist es halt auch so, dass die Frau aus der Wohnung geschmissen wird mit ihren Kindern und dann wirklich traumatisiert ist, und das Selbstwertgefühl ist halt auch völlig am Boden, sowohl von den Kindern wie auch von den Frauen. Insofern, Bildung ist bei uns ganz hoch angeschrieben und wir sorgen dafür, dass alle unsere Kinder in unsere Förderunterricht gehen, in unsere Häuser. Wir haben praktisch Schulen mit eigenem Konzept gegründet, die wir aber natürlich nach der Schule anbieten, wo ganz viel Bildung auch drin ist, auch Bildung, die man in der Schule gar nicht lernt. Zum Beispiel Sternkunde oder sowas.
Und
ja. Wir machen ganz großartige Sachen. Wir haben uns auch sehr verschrieben für Gesundheitsernährung, und Adiposita ist bei uns ein Thema und Magersucht ist ein Thema. Und überhaupt, eigentlich alles nehmen wir raus, was der Mensch braucht. Und er wird sehr genau beobachtet, sowohl in unseren Kitas wie in den Hausaufgabenbetreuungen, wo die Defizite sind. Und dann wird ganz individuell mit ihm gearbeitet.
Ich finde das jetzt ganz interessant. Sie sagen immer wir.
Also ja, das weil ist ich jetzt bin nicht, wir. Ich habe ein so tolles Team.
Also Sie haben das nicht nur angestoßen, sondern Sie sind weiter dabei.
Ja, natürlich.
Sie haben Kontakt.
Ja, selbstverständlich.
Ich bin
die Frontfrau im Außendienst. Also das ist, so wie ich jetzt hier darüber rede, mache ich das überall. Und wenn ich eine Lesung habe mit Amaryllis, dann habe ich mein Schweinchen aufgestellt und rede auch in meinem Anschluss darüber. Nein, ich bin Horizont. Ich bin der Motor und ich werde auch in alles einbezogen. Aber ich habe ein ganz tolles Team. Das sind 70 Personen, die
70 Personen
fest
inzwischen
angestellt sind. Ja, ist also wirklich gewaltig. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, ist auch ein großer Spendenaufkommen, was ich erarbeiten muss. Das sind 2,5 Millionen, die ich jährlich jetzt brauche.
Ja. Hier ist der Aufruf.
Nein. Ich sage immer, ich gehe mit meinem Röcklein, offenen Röcklein durch die Gegend und sammle die Sterne, die Dukaten. Nein, es ist einfach ein Lebenswerk, ja. Kann man so sagen.
Sie begegnen den Frauen ja, den Kindern ja. So wie Sie es eben geschildert haben, in der ersten Pension gehen Sie auch ins Gespräch. Was ist das für eine, Sie sind berühmt, Sie sind erfolgreich, Sie sind bekannt. Was ist das für eine Begegnung, wenn Sie, also kommt man wirklich,
also
kommen Sie
ins Gespräch? Also es war so lustig, im allerersten Haus, wo wir untergeschlüpft sind, ich hatte damals ein rotes Cabriolet. Und wenn ich kam und dann war so an so einem Feld, so eine Straße, liefen die Kinder aus dem Haus und sagten, da kommt die Frau mit dem roten Auto. Warum? Weil ich habe dann die Türen aufgemacht und habe gesagt, die letzten Meter, einen hatte ich auf dem Schoß, der durfte das Steuerrad halten. Das waren dann so 100, 200 Meter, ja. Und dann sind die alle in mein Auto reingekrabbelt. Ich war die Frau mit dem roten Auto. Und ich glaube, die allerwenigsten wissen bewusst, dass ich eine Schauspielerin bin. Sondern das, was ihnen Gutes dort angetan wird, prägt sie so, dass sie Lebensmut bekommen und eine Perspektive für ihr weiteres Leben. Damit sind sie so beschäftigt und so dankbar auch. Und sie haben ja so viele Ansprechpartner dort. Da stehe ich eher im Hintergrund.
Haben Sie eigentlich, ich meine, die Wohnungssituation in Großstädten und in München speziell müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Da ist auch in den 30 Jahren, wo Sie sich engagieren, ist eigentlich alles immer nur noch schlimmer geworden. Immer prekärer für Menschen, die wenig oder kein Geld haben. Haben Sie manchmal überlegt, nicht nur also so zu kämpfen, sondern in die Politik zu gehen, was zu verändern?
Ich finde, wir machen Politik. Wir sind Frauenpolitiker und wir sind parteilos, und das ist das Schöne an der Sache. Also man kann uns wählen.
Wählen, indem man Geld spendet.
Ja.
zum Beispiel morgen bei der Lesung ihres Romans. Auf den kommen wir jetzt. Jutta Speidel hat nämlich einen Roman.
Aber darf ich noch ganz kurz sagen, man kann uns natürlich googeln. Also es kann sich keiner rausreden, dass man Horizont nicht kennt. Wir haben eine wunderbare Website, www.horizont-münchen.de.
So viel sei hier also noch gesagt. Ja. In diesem Jahr ist der erste Roman der Schauspielerin Jutta Speidel erschienen. Wobei sie ja schon viele Bücher oder mehrere Bücher geschrieben haben, nämlich mit ihrem damaligen Lebensgefährten, dem Schauspieler Bruno Macalini. Das sind so, ich sage jetzt mal, vergnügliche Reiseberichte. Ne? So.
Ja.
Was alles so schief gehen kann, zum Beispiel, wenn man die sardische Verwandtschaft besucht. Das ist das, was hier jetzt gerade vor uns liegt. Da habe ich mich gefragt, sind das Tatsachenberichte? Sind das aus also der Wirklichkeit genommene?
Wir haben für alle vier Bücher natürlich eine Reise gemacht, das ist schon richtig. Aber das allererste Buch, wir haben gar kein Auto, haben wir wirklich, das ist entstanden aus unseren Tagebüchern, weil die so unglaublich geschrieben waren. Wir haben vorher ausgemacht, jeder schreibt auf seine Art und Weise sein Tagebuch.
Also zu zweiten Buch schreiben ist ja auch schon.
Und dann hatten wir diese sein Tagebuch und mein Tagebuch. Und es ist ja immer interessant, wenn zwei Menschen das Gleiche tun und völlig verschiedene Perspektiven haben, um das anzugucken und auch Empfindungen haben. Und ich habe dann immer gesagt, aber du schwindelst doch, das hast du überhaupt nicht, das stimmt doch alles gar nicht, was du da schreibst. Und so kam daraus, wurde es ein Buch, ja.
Interessant, weil ich dachte jetzt gerade, also so im Vordergrund dieser Bücher steht irgendwie sich auch nicht so ganz ernst nehmen, also so das Leben mit Humor betrachten. Aber was Sie sagen, stimmt natürlich auch diese Unterschiedlichkeit von Paaren, also wie Paare Dinge betrachten. Mhm. Sie haben diese Beziehung ja über lange Jahre eben zwischen Italien und Deutschland geführt. Ist das auch wieder diese Unabhängigkeit, die Sie brauchen?
Naja, er war sehr verbandelt in Rom, also mit dem Theater, beruflich und auch privat. Er hatte seine Tochter dort und er war ewig lang noch verheiratet und das war alles ganz schwierig. Und ich war in München und in München konnte ich einfach, ich hatte ja schon Horizont, also 2003 haben wir uns kennengelernt, da gab es Horizont ja schon. Da haben wir schon das erste Haus gebaut und ich musste natürlich auch, und ich hatte ja auch meine Kinder in München. Ja, ja. Also es war eine Fernbeziehung von Anfang an. Wir haben allerdings wirklich viel Zeit auch miteinander verbracht, sowohl ich in Rom wie er in München. Also er fühlte sich Gott sei Dank in München wohl, aber eben nicht so wohl, dass er den Schritt gemacht hätte, nach München zu ziehen.
All das kommt in diesen Büchern ja auch durchaus raus, also auch gerade diese Paarbeziehung. Und jetzt kommen wir mal auf Ihren Roman, also den ersten, ich weiß gar nicht, Sie haben eben zu mir gesagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Büchern und dem Roman, den ich jetzt geschrieben habe? Also Ihnen war das gar nicht so vorher, jetzt schreibe
Nein,
ich mal
wir
was
mal,
ganz anderes.
Sagen wir mal, der Anspruch eines Verlegers oder eines Buchhandels, der sagt, ja, ein Roman, wurde mir erst bewusst, als ich mich gewundert habe, dass ich nicht sofort auf der Bestsellerliste war, weil ich war natürlich erfolgsverwöhnt. Wir hatten mit diesen anderen Büchern, hatten wir innerhalb von wenigen Wochen waren wir ganz oben und haben wirklich wahnsinnig viel Bücher verkauft. Und hier werde ich ja nicht mehr erwähnt, da bin ich, weiß ich.
Also dann nutzen wir doch jetzt die Zeit.
Damit ich da reinkomme, meinen Sie, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber es ist auch nicht notwendig, weil ich finde, dass dieses Buch hat seine Leser gefunden schon. Und durch die Lesungen, die ich mache, findet es immer mehr die Leser.
Morgen zum Beispiel machen Sie auch eine Lesung hier in Berlin.
Wir sind im Schlossparktheater morgen Abend, ja, um 20 Uhr.
Das ist eine besondere, da kommen wir aber noch
ja,
zu.
Ja, okay,
Wollte ich später drauf kommen. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen über das Buch, weil das ist ganz interessant. Es geht auch um das Thema, wie entwickeln sich eigentlich Beziehungen zwischen Mann und Frau über viele Jahrzehnte. Und vor allem in einer Beziehung, in der sie auch noch zusammenarbeiten, als Clowns nämlich. Beide sind Clowns. Das berührt natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Also ich habe eben einmal als Partnerschaft so insgesamt, aber auch berufliche und private Entwicklung der Person. Mhm. Aber auch die Figur des Clowns spielt eine ganz große Rolle in diesem Buch. Was war Ihnen am wichtigsten?
Also mir war sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass es eine Männerdomäne ist. Ne? Dass Frauen eigentlich überhaupt keine Chance haben in dem Beruf. Und es gab ganz, ganz wenige weibliche, berühmte Clowns. Mhm. Ich zähle Giulietta Masina dazu von Federico Fellini, weil La Strada schon auch etwas gezeigt hat, auch die Geschichte von der Person, die Giulietta Masina gespielt hat. Also es gibt momentan in Europa eine einzige Solo-Clownistin oder Solo-Clownin oder Solo-Clown. Man kann, Clownen ist auch etwas, was man ungern eigentlich in den Mund nimmt, weil irgendwo der Clown ist ja ein Neutrum, ne?
Ach so, aber ja, der Clown, überlegt, ob ich
ein
Clown
August oder eine Augusta ist gar kein Thema. Es ist immer der August, es ist nicht die Augusta. Aber der Clown ist ein Beruf und die Gadi Hutter, die eine Schweizer Clownin ist, ist eine der ganz, ganz wenigen Solo-Clowns, die seit über 30 Jahren wirklich an der Spitze steht. Und ansonsten gab es ein paar Russinnen, aber es gab nie so die berühmte Charlie Rivelin.
Ja, oder so, ne? Das stimmt. Sie haben ja, also für diesen Roman, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie so auf Recherche immer große, sehr großen Wert legen. Sie haben in einer Clownschule sich lange recherchiert. Eine Clownschule, erzählen Sie mal, wie funktioniert eine Clownschule?
Naja, ich kannte, das war Zufall, weil ich kannte Dimitri aus ganz einer anderen Ecke.
So heißt nämlich die Clownschule privat. Nämlich?
Das ist in der Schweiz, im Tessin. Und mein Patenkind war auch dort und der David Dimitri ist auch ein Pate von meinem anderen Patenkind, also auch von einem Schweizer. Und so hatte ich damals schon so ein klein wenig das Gefühl dafür. Aber ich bin selber wahnsinnig gerne in meinen Zirkus gegangen und die Clowns haben mich neben der Prinzessin, die auf dem Pferd ein Tütü anhat mit Spitzenschuhen, sehr fasziniert. Und ich habe natürlich auch wirklich diese Entwicklung der Clowns generell sehr beobachtet. Und das fasziniert mich, weil ein Clown heute, wenn man Avner zum Beispiel nimmt, einen der berühmtesten israelischen Clowns, der ist, das geht dir so unter die Haut, wie er eben mit ganz, ganz kleinen Dingen winzige Erfolge, die aber für ihn sehr groß sind, erreicht. Und dieses Minimalisieren, wo die ganze Welt so laut ist und jeder nur nach außen geht und die Ellbogen und so, das finde ich, es ist auch so wichtig, dass es das gibt und dass man da auch das Augenmerk drauf legt.
Spielt auch in dem Roman eine große Rolle. Was anderes spielt aber auch eine sehr große Rolle, eigentlich zu entdecken, was in einem steckt. Mhm. Also gerade auch in der weiblichen Person, in der weiblichen Hauptperson dieses Romans. Dieses Erleben, was in mir steht, experimentierfreudig sein. Wir hatten das Thema ja vorhin irgendwie, was Sie so ausprobiert haben. Würden Sie sagen, experimentierfreudig, also dieses Entdecken, was in mir steckt,
also ganz wichtig, ich sage immer, ja, habe ich auch, absolut. Aber was für mich immer wichtig ist, was ich auch anderen Menschen sage, tritt aus deinem Hamsterrad, wenn du merkst, du trittst auf der Stelle oder es passiert nichts mehr im Leben. Du musst den Mut haben, einen Cut zu machen. Auszutreten, vielleicht erstmal etwas hilflos rumzuhängen und nicht zu wissen, was, aber es wird etwas passieren. Nur wenn du nicht austrittst, dann passiert nicht mehr so sehr viel. Und dass eben in dem Fall meine Valerie für sich kapiert, dass sie keine Chance hat. Sie kann sich noch so bemühen. Sie wird nie die große Clownin werden, weil man sie gar nicht lässt, weil sie eine Männerdomäne ist. Aber sie ist eine tolle Choreografin, sie ist eine tolle Regisseurin, sie kann super die ganzen Gigs schreiben. Sie macht die Kostüme, sie macht das Bühnenbild, sie entwickelt wahnsinnig viel. Sie ist praktisch die Backfront-Frau, ja, die ist hinten dran und stützt ihn und hat so ihre eigene Berufung gefunden. Nur sie erlebt noch eine Metamorphose und das ist das Tolle.
Und da sind wir auch beim Alter beispielsweise. Der Roman setzt sich ja auch ganz dezidiert mit dem Älterwerden auseinander. Mhm. Und dass aber Entwicklungsfreude da nicht zu Ende ist.
Nein, es ist immer noch eine Möglichkeit. Es kann immer noch etwas passieren, was du vorher nicht wusstest.
Ist das für Sie? Nehmen Sie das für sich auch so in Anspruch?
Ja, absolut, absolut.
Sie sind in diesem Jahr 70 geworden.
Ja, das bedeutet aber für mich gar nichts. Das ist eine Zahl und nichts anderes. Mhm. Und das kann ich wirklich so sagen, weil ich fühle mich immer im Gespräch auf Augenhöhe, egal wie alt der andere Mensch mir gegenüber ist. Also ich empfinde nie, ich bin die weise Alte oder irgend so ein Blödsinn.
Das ist natürlich jetzt die Frage, die Sie auch 100-mal schon beantworten. Im Älterwerden als Schauspielerin. Man hat das Gefühl, so viel wie Sie im Fernsehen zu sehen sind, in Filmen zu sehen sind, ist das kein Thema für Sie?
Doch, es ist natürlich schon ein Thema, weil die Rollen, ich habe früher fast immer Protagonistinnen gespielt. Und jetzt sind eigentlich ältere Frauen meistens eine Beigabe. Ja, du bist dann die Oma oder irgendwas. Und ich passe schon sehr genau auf, was für eine Oma ich bin, weil das interessiert mich gar nicht. Diese betrogene, ewig betrogene Ehefrau, wo der Mann dann eine junge Liebhaberin hat. Und ach nee, also das ist nicht mein Ding. Ja, wenn ich Glück habe, dann kommen noch mehr solche Rollen wie die Bertha oder eben einfach...
Also diese wirklich fiese Unternehmerin,
ja,
die
aber
nicht
nur
will.
Fies. Also was ich eben so großartig finde, die Bertha hat ja auch ein Herz. Also das ist ja, die ist ja auch vielschichtig und die macht ja auch eine Wandlung durch. Ich suche mir schon Rollen aus, die nicht eindimensional sind, sondern immer viele Schichten haben. Und ich hoffe einfach, dass das noch weitergeht.
Haben Sie eigentlich jemals eine Rolle bereut?
Nee, das habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich eigentlich mich nicht erinnern kann, dass ich sage, warum habe ich das gemacht?
Ich denke jetzt an die ganzen Anfänge an Schulmädchenreport beispielsweise. Oder
ja, aber wissen Sie ja, es wird immer wieder erwähnt, das sind ja so auch naive Sachen gewesen. Ich habe das gab es vorher nicht. Also ich war in dem allerersten drin und ich hatte einen Vertrag mit Konstantin und da habe ich ja nur den Auszug gekriegt. Und ich fand das großartig, in einen Beichtstuhl zu gehen und diesen Pfarrer anzumachen, ohne dass da irgendwas obszön ist, nur einfach den heiß zu machen. Das fand ich toll.
Ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich müssen wir das auch erklären, oder? Schulmädchenreport, muss man das inzwischen erklären? Das war so eine Erotikserie eigentlich.
Ja, das war teils Aufklärung oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht. Also wenn Sie mich jetzt wirklich fragen, was kam da drin vor. Ich kann sie
inhaltlich
gar nicht sagen.
Inhaltlich war da bestimmt nicht so viel.
Aber mir machte es Spaß.
Ja, Spaß. Das ist so ein Thema. Ich würde mich nämlich auch interessieren, was würden Sie jungen Schauspielerinnen raten? Wie behauptet man sich in dem Geschäft? Also gerade, also auch dieses, welche Rollen nehme ich, welche nicht, Machtgefälle, Abhängigkeiten.
Ach, das ist alles so schwierig. Es ist im besten Falle hast du einen Background einer tollen Familie mit gescheiten Menschen und
Sie
einen
meinen wirklich
Freundeskreis.
Die private Familie. Also
ja.
Die,
ja, und einen Freundeskreis und vielleicht den einen oder anderen, der aus diesem Beruf ist, der dich darin bestätigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ganz schwierig ist es, wenn du an jemanden gerätst, an einen Regisseur zum Beispiel, der dir immer sagt, mein Gott, die kriegt's einfach nicht auf, die kriegt's nicht gebacken, die kann das nicht, ja. Mhm. Und immer die das Gefühl gibt, dass du eigentlich ein Kretin bist in dem Beruf. Habe ich an mir selber nicht erlebt, aber ich habe es beobachtet, ganz viel.
Dass man nicht, das kann man nicht abschütteln.
Und dass man einfach sich einen rauspickt und den zur Sau macht am Set. Und das kann Menschen so brechen, dass er auch dann wirklich sein Talent verliert, weil er keinen Mut mehr hat zu seinem Talent.
Sie sagen, das war Glück, dass Ihnen das so nicht passiert ist.
Nein, ich bin auch in einem Zeitalter in diesem Beruf groß geworden, wo ich Fehler machen durfte, wo man mir das nicht übel genommen hat.
Tatsächlich.
Ich konnte ja nicht perfekt sein.
Aber das finde ich ja interessant. Gab es diese Zeit mal, dass man als Schauspielerin tatsächlich nicht perfekt sein durfte?
Also ein Regisseur, wenn der dich auffängt und einfach sagt, lass dir ein bisschen helfen, komm. Lass uns noch mal drüber reden. Komm, wir setzen uns jetzt eine halbe Stunde hin und wir reden einfach noch mal über die Szene. Das ist Regie. Aber einer, der ständig auf die Uhr guckt und schnauft, weil jetzt muss er noch eine Einstellung machen, das ist kontraproduktiv.
Wir haben noch gar nicht über das Theater gesprochen. Sie haben es ganz am Anfang mal erwähnt. So, was bedeutet Ihnen die Bühne, also das Live-Erlebnis?
Sehr viel. Ich brauche die Bühne, ich liebe die Bühne, ich erlebe es ja jetzt auch in meinen musikalischen Lesungen, dass es einfach großartig ist, wie das Publikum reagiert. Es ist für mich das Salz in der Suppe eigentlich. Es ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Beruf ergriffen habe.
Das Direkte.
Ja, dieses Direkte. Ich mag es wahnsinnig gerne. Und es ist auch immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Du hast ja nicht jeden Tag, bist ja nicht immer on top, ja. Du versuchst es zwar zu sein, aber manchmal... Ich weiß nicht, ist der Wurm drin, ja, auf gut Deutsch. Und dann trotzdem erlebst du, dass ein Publikum begeistert ist, aber nicht, weil du die Jutta Speidel bist, sondern weil sie einfach ergriffen sind von dem, was sie da gesehen haben. Und dann denkst du mir, komm, dein eigenes Empfinden ist doch eigentlich läppisch.
Und dann ist es ja auch
Sei
Team.
Du selbst, das ist das.
Und zwar in dem Team dann auch, ne? Ja. Durchaus. Sie haben gerade die musikalische Lesung erwähnt. Also mit Amaryllis, mit ihrem Roman sind Sie auf Tour. Jetzt auch, ich weiß, morgen sind Sie eben im Schlossparktheater. Und zwar mit Ihrer jüngeren Tochter. Das war halt nur interessant. Opernsängerin und Schauspielerin Antonia Feuerstein.
Ja.
Wie ist das mit der Tochter auf der Bühne zu stehen?
Ja, ganz großartig, weil sie hat einen anderen Beruf. Und davon verstehe ich nicht wahnsinnig viel. Und ich bewundere sie auch, wie schön sie singt und wie sie sich hineinbegibt. Und da sie ein schauspielerisches Talent hat, spielt sie diese Songs auch. Also sie ist die Person, wenn sie einen Piaf-Song singt, und das tut sie auf der Bühne, dann siehst du diese Bühnenpräsenz und dann siehst du diese Personality. Und das ist einfach... Ich bin sehr stolz auf mein Kind, muss ich sagen.
Das merkt man. Ja. Wir haben gemeinsam erarbeitet, diese Lesung.
Ja, wir haben mehrere. Wir haben noch einen Billie Holiday-Abend und einen Belcanto-Abend. Und wir sind dabei, noch einen vierten Abend zu machen. Also macht mir großen Spaß. Wir haben auch immer den gleichen Pianisten.
Also gemeinsame Arbeit.
Peter
Mit ihrer älteren Tochter Franziska waren Sie anfangs alleinerziehend? Also das nehme ich mal an, war auch nicht so eine ganz einfache Zeit als Schauspielerin und alleinerziehend.
Es war ich nur ein Jahr, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und war trotzdem alleinerziehend bei beiden Kindern. Nein, er ist ein liebevoller Vater, aber wir haben ja auch eine Fernbeziehung geführt und die Kinder waren eigentlich dann in dem Moment, wo sie in der Schule waren, dann auch immer bei mir. Und alleinerziehend, ja, mein Gott, anstrengend ist es schon, ja, aber irgendwie, wir haben das ganz gut hingekriegt.
Ich habe das Gefühl, also wahrscheinlich auch, dass Sie die Power an die Kinder weitergeben konnten, oder?
Die haben auch beides. Die haben Durchsetzungsvermögen, sie sind auch sehr eigenständig in ihrer Art, aber sie sind auch sehr sensibel.
Ein kurzes Ende mit Jutta Speidel hier noch, die uns eine wunderbare Stunde beschert hat. Und ich wollte am Ende noch sagen, dass wir hier gar nicht zu zweit, sondern zu dritt sind. Sie haben nämlich Ihren Hund mitgebracht, den wir überhaupt nicht merken. Wie haben Sie den denn so gut erzogen?
Weil er ein Langschläfer ist. Gustav. Und er hat vorher gegessen und getrunken und war Gassi, alles erledigt. Jetzt kann man noch ein zweites Schläfchen machen.
Ja, das hat er hier gemacht, während Wettwurst. Wir uns unterhalten haben. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier.
Ich danke auch. Ihnen. Es war sehr schön. Ich könnte jetzt eigentlich noch eine Stunde mit Ihnen verbringen.
Ja, Themen hätten wir bestimmt noch.
Absolut.
Machen wir. Holen wir irgendwann nochmal nach die anderen Themen, die wir noch nicht geschafft haben.